Ich lese jetzt den Predigttext. Der Predigttext für den heutigen, für diese Stunde ist in, im Lukas-Evangelium zu finden, Kapitel 18. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Das ist der Pharisäer und die Zöllner, und der Zöllner. Lukas-Evangelium 18, 9 bis 14. Ich lese jetzt den Vers 9 und folgende. Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären und verachteten die anderen, ein solch Gleichnis. Es gingen zwei Männer hinauf in den Tempel zu beten, einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin, wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, spricht unser Jesus, dieser ging hinab, gerechtfertigt in sein Haus vor jedem. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nun bist du dran, Jens.
Ja, vielen Dank. Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Und heute, wir haben extra vorhin geguckt, heute wäre der Zug auch tatsächlich gefahren. Heute bin ich nur nicht mitgefahren. mit diesem Lied vorhin von Wilhelm von Sachsen-Weimar. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade da der Herzog war, aber für einen der Herzöge von Sachsen-Weimar hat Goethe als Ministerpräsident gearbeitet. Das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt, dass ein Spötter wie Goethe an diesem Herzogshof dann doch ja auf so einen guten Geist getroffen ist. Ob die sich jetzt kannten, weiß ich nicht. Ich fand es nur bemerkenswert, dass die dann wohl zusammengearbeitet haben. Ja, dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner ist eine der Stellen, die der Evangelist Lukas alleine berichtet. Ich glaube, das hat einen Grund. Da wollen wir uns nachher mal ein bisschen mit beschäftigen. Es steht noch in einem Zusammenhang, der ein gutes Stück weiter vorne angefangen hat, als in Kapitel 17 Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus die Frage nach dem Reich Gottes stellen. Wie ist das? Wo ist das? Wann kommt das? Jesus handelt die Frage der Pharisäer relativ schnell ab. Und es klingt auch eher, ja, wie ein Ausschluss oder zumindest eine hohe Hürde, die Pharisäer erstmal nehmen müssen. Sie müssen ihn anerkennen als den, der er ist, denn er sagt ihnen dann danach, dass in seiner Person die Königsherrschaft Gottes da ist und dass man zu dieser Königsherrschaft nur kommt durch ihn und mit ihm. Deswegen wendet er sich dann relativ zügig an seine Jünger und erklärt ihnen Näheres zu dieser Königsherrschaft. Auch in der Frage, ja, wie sie jetzt in der Zeit Gestalt gewinnt, aber vor allem dann auch unter dem Aspekt, dass seine Jünger auf einen kommenden König und dessen kommende Herrschaft warten. Dann schließt Jesus zunächst ein Gleichnis an, das ich doch einigermaßen schwer verständlich finde, das Gleichnis von der bittenden Witwe, das er abschließt mit der Frage, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden auf Erden? Hier nimmt er nochmal den Titel, den er immer dann verwendet, wenn man ihn ja als Richter anerkennen muss. Dieser Sohn des Menschen aus Daniel 7, da spielt diese Selbstbezeichnung ja drauf an, kommt wieder als der Herr, dem Gott in die Hand gegeben hat, in dieser Welt das Herz Gottes zur Regierungspolitik zu machen, aber eben auch alles das zunichte zu machen, was dem Herzen Gottes widerstrebt. Und Jesu Frage lautet, wenn dieser Menschensohn, also er in seiner richterlichen und königlichen Vollmacht kommt, wird er dann Menschen finden, die an ihm hängen? Das ist ja die ursprüngliche Bedeutung des Glaubens, die sich ihm anvertraut haben und die in einer vertrauensvollen Beziehung darauf warten und dem entgegenfiebern, dass er kommt. Dann scheint es unter seinen Zuhörern tatsächlich einige gegeben zu haben. Wir hatten das ja in 17:20 zur Kenntnis genommen, dass Pharisäer und Schriftgelehrte da waren, die sich selbst anmaßten, fromm zu sein. Im nachfolgenden Abschnitt wird es darum gehen, dass Jesus ein Kind in die Mitte der Versammlung stellt und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind, dann kommt ihr nicht in das Reich Gottes. Hier sind jetzt aber welche, die sich selbst anmaßen, nee, mit mir, das passt schon. Ich, so wie ich bin, mit all dem, was ich tue, ich habe den Schlüssel, um in das Reich Gottes zu kommen. Leute, die sich selbst zum Maßstab der Frömmigkeit machen, das Praktische daran ist, es ist ja dann immer der eigene Frömmigkeit. Und wenn ich selbst Maßstab meiner eigenen Frömmigkeit bin, dann habe ich es erstens nicht weit und dann muss ich auch zweitens nicht sehr viel unternehmen, weil meine Frömmigkeit passt relativ automatisch immer schon zu mir. Und falls ich meine Frömmigkeit dabei erwischen sollte, dass jemand nicht passt, dann wird die einfach hier und da ein bisschen abgeschnitten, bis sie wieder die richtige Passform hat. Ich bin ja das Maß meiner Frömmigkeit. Ich maße mir selbst an, dass ich zu diesem Gott passe und dass ich in sein Reich und in seine Königsherrschaft reinpasse. Ich meine, es wäre Anlo Stolte gewesen, von der Satz überliefert ist, dass sie sich über diese Verkündigung immer tierisch aufgeregt hat und dann sagte, Jesus, was kannst du froh sein, dass du uns hast? Diese Leute waren um Jesus versammelt, aber sie hatten offensichtlich nicht sehr viel von dem verstanden, was er vorher seinen Jüngern gesagt hatte. Dass sie sich selbst eben nicht als Maßstab aufrichten können und dass sie aus dieser Selbstrechtfertigung auch nicht die zweite gravierende Konsequenz ziehen dürfen, die eigentlich dann immer kommt. Nämlich, wenn ich selber Maßstab meiner Frömmigkeit bin, dann hat Gott sich naturgemäß auch nach dem zu richten, was ich für ihn als Maßstab aufrichte. Es geht also nicht mehr darum, dass ich zu Gott passe. Es geht darum, dass Gott zu mir passt. Da kann man jetzt Land auf Land ab in der Verkündigung unzählige Beispiele heranziehen. Und manchmal beim WDR morgens vor Nachrichten ist das so, dann kommt Kirche im WDR und dann kommt genau solche Predigt, dass Gott zu mir passen muss. Könnte ich mich maßlos drüber aufregen. Leider ist unsere Zeit oftmals davon geprägt, dass Gott sich vor unserem Richterstuhl auf die Anklagebank zu setzen hat und dass wir dann Verschiedenes auf den Tisch bringen, wo wir denken, wo Gott sich hätte richten müssen. Wenn man Not in dieser Welt heranzieht, die ganz gewiss nicht aus einer schon angebrochenen Herrschaft Gottes zu erklären ist, sondern noch erklärt werden muss durch den Fürsten dieser Welt, dann ist man möglicherweise nicht mehr bereit anzuerkennen, dass wir auf die Durchsetzung der Königsherrschaft Jesu Christi eben noch warten. Und dass wir noch auf eine Zeit hoffen, in der diese Welt regiert werden wird vom wiederkommenden Herrn, der seine Regierung führt, nach dem, was dem Herzen Gottes gemäß ist. Da haben wir uns im Advent Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich geht das einher damit, dass man einfach nicht mehr bereit ist, anzuerkennen, mit welcher Vollmacht und in welcher Majestät Jesus wiederkommt. Man akzeptiert ihn nicht mehr als diesen Menschensohn, der sehr wohl auch die Vollmacht in seiner Hand hält, zu vernichten, was sich Gott entgegenstellt. Und man ist dann relativ schnell bei Sätzen wie von Voltaire, der behauptet hat, Gott müsse immer vergeben, das sei sein Beruf. Diese Erfahrung werden wir nicht machen. Wir werden aber auch nicht weiterkommen mit dem vorhin von mir schon erwähnten Goethe, der heute oft das Maß von Frömmigkeit vorgibt, wenn er sagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das reicht nicht. Diese Haltungen werden auf den wiederkommenden Menschensohn treffen, der sehr genau prüfen wird, was ihm da entgegenkommt. Wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt? Oder wird der Menschensohn solche finden, die ihn vor ihren Richterstuhl zitieren, umgekehrt aber keine Bereitschaft zeigen, sich ihm zu unterstellen und seine Königsherrschaft wirklich anzunehmen als eine Königsherrschaft in der Hoheit eines heiligen Gottes? Es gibt die, die sich selbst zum Maßstab dessen machen, was ihnen den Zutritt ins Reich Gottes eröffnen soll. Man bricht das auch in der Theologie und in der Lehre unserer Gemeinden oftmals runter in Größen, die zu dieser Haltung passen. Da gibt es dann Lehren von der gesellschaftlichen Transformation, die wir Christen leisten müssen, mit denen wir uns dann aber ja das Eigentliche vom Hals halten, nämlich dass wir ein Leben brauchen, das von diesem heiligen König, den Gott eingesetzt hat, zur Reformation gezogen wird, nämlich zu seinem Kreuz und zu der neuen Kreatur, die er schafft durch seine Gnade und durch seine Vergebung. Das brauche ich alles nicht mehr, wenn meine Frömmigkeit auch für Gott auszureichen hat. Jesus hat sich die Pharisäer ja schon öfters mal zur Brust genommen in ihrer Haltung. Und die Lukas hier anführt, die sich selbst anmaßen, fromm zu sein, die wird er vermutlich auch unter Pharisäern und Schriftgelehrten gefunden haben, denen er schon einmal gesagt hat, ihr habt den Schlüssel für das Reich Gottes, aber ihr geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die hindert ihr daran. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren ja sehr bemühte Menschen. Denen ging es wirklich darum, in das Reich Gottes zu kommen. Allerdings haben sie den Schlüssel an einer komplett falschen Stelle gesucht. Sie haben den Schlüssel bei dem gesucht, was sie selbst tun, was sie selbst leisten oder wie sie sich selbst verbessern können. gerade die Pharisäer hatten einen bemerkenswerten Eifer darum, sich selber vor Gott gerecht zu machen. Und in diesem Eifer haben sie jede Sicht dafür verloren, dass sie sich selbst vor Gott gar nicht gerecht machen können. Der Pharisäismus war eigentlich eine Angstreligion. Und ich fürchte ehrlich gesagt, in unseren Kreisen muss man hier und da das mal zum Thema machen, dass eine Angstreligion zu dem Evangelium in Jesus Christus nicht passt. Der Pharisäismus stammte aus der Zeit im babylonischen Exil oder kurz danach. Und dieses Exil hat man als eine sehr grundlegende Erschütterung erlebt. Da hatte Gott einem das Land weggenommen. Da hatte Gott einem den Tempel weggenommen. Und man fühlte sich auch als Volk Gottes verstoßen und hat jetzt überlegt, wie kann man das verhindern? Das darf in Zukunft nie wieder passieren. Anscheinend haben wir ja irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich haben wir einfach das Gesetz nicht genug gehalten. Es gab im Pharisäismus sogar eine Richtung, da spielt Jesus auch verschiedentlich drauf an. Denen ging es nur um den Sabbat. Da war die Theorie, Gott hat den Menschen dafür geschaffen, dass er den Sabbat hält. Darauf antwortet Jesus, wenn er sagt, es ist genau umgekehrt. Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat. Man verstieg sich in dem Bemühen, solche Erfahrungen wie das babylonische Exil in Zukunft zu vermeiden, von der Tora, die Gott eigentlich mal als eine gute Wegweisung gegeben hat, hin zu einer Gesetzlichkeit, die eigentlich gar keiner mehr erfüllen konnte und in der eigentlich nur noch Angst gepredigt wurde. Angst davor, dass man vielleicht von der Tora, die man auch gar nicht mehr als Tora sah, sondern als Gesetz, einen Buchstaben brechen könnte. Also haben so ein paar Schlauberger aus den Pharisäern sich überlegt, wisst ihr was? Wir sichern das Gesetz. Wir bauen ziemlich weit außenrum einen Zaun, damit an dieses Gesetz schon gar keiner mehr hinkommt. Dass die Tora eine Wegweisung zum Herzen Gottes war und eine Wegweisung zum Leben mit ihm, das hatte man schon ganz vergessen. Jetzt versuchte man halt an die Tora auch gar nicht mehr hinzukommen. Und man erließ die sogenannten Gesetze des Zauns. Die heißen wirklich so. Der Gedanke ist, wenn irgendjemand jetzt dann doch mal an diesem Zaun was abbricht, dann ist es noch nicht so schlimm. Dann hat er ja noch nichts am Gesetz abgebrochen. Und man kennt das bis heute von den Universitäten. Die Schüler sind schlimmer als die Lehrer. Die nächste Generation sagte, ja, das ist eine tolle Idee mit dem Zaun. Aber was ist denn, wenn jetzt einer mit aller Gewalt durch euren Zaun durchbricht und dann doch noch wieder was vom Gesetz abbrechen kann? Wir brauchen einen zweiten Zaun. Der zweite Zaun mit den Gesetzen des zweiten Zauns wurde noch weiter außenrum gebaut. Und wer an diesem Zaun jetzt stand und versuchte, noch irgendetwas von Gott zu erkennen, der war so weit weg, dass er höchstens noch etwas ahnen konnte, aber Gott nicht mehr sehen, Gott nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr hören, wo Gottes Wege lang gehen und nicht mehr hören, wofür Gottes Herz schlägt. Und so wurden auch die Opfer, ja, sinnentleert. Sie wurden zu Veranstaltungen unter dem Motto, bringt bloß diese Opfer, sonst wird Gott böse. Und sie waren nicht mehr Opfer in dem Sinne, damit kann ich vor meinen Gott kommen. Sie waren Opfer in dem Sinne, damit kann ich mir einen zornigen Gott vom Hals halten. Wer so weit außen am Zaun steht, der kennt nichts mehr, der hat eine diffuse Ahnung von dem, was da ganz innen vielleicht sein könnte. Und wenn man nur so diffuse Ahnungen hat, wird daraus Angst, nicht Vertrauen. Und wenn man dann noch auf Leute angewiesen ist, die einem diese Angst lehren, dann steigert man diese Angst und nicht das Vertrauen auf Gott und schon gar nicht einen Weg zu Gott oder ein Leben mit Gott. Deswegen sagt Jesus, ihr hättet den Schlüssel, ihr wollt nicht hinein und die hinein wollen, die hindert ihr mit Gewalt. Das war das Wesen des Pharisäismus. Und jetzt war hier einer, der so gut darin war, dass er sich nach den Gesetzen, denen er folgte, nichts vorzuwerfen hatte. Das sagt Paulus von sich auch. Philipper 3. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, konnte mir keiner was. Ich war perfekt. Aber eben nach falschen Maßstäben. Dieser Pharisäer geht also zusammen mit einem Zöllner, also wahrscheinlich sind sie nur zufällig auf derselben Straße gelaufen, weil ein Pharisäer geht nicht mit einem Zöllner, zum Tempel. Sie wollen beide Gott anbeten und der Pharisäer marschiert natürlich strack durch. Wahrscheinlich wird er am Tor des Heiligtums auch von den Leviten noch gestoppt und guckt ein bisschen entrüstet, warum die ihn nicht durchlassen. So wie er ist, so perfekt, kann Gott doch wohl froh sein, dass er jetzt hier mal direkt bis vor den Gnadenthron durchmarschiert. Warum hindern die ihn eigentlich daran? Und dann hält der Pharisäer eine Rede, die mit Gott gar nichts zu tun hat. Da wird Gott als, ja, irgendwie eine literarische Figur, Hauptsache die Umstehenden hören, was er ihnen zu sagen hat. Gott, ich danke dir, dass ich so perfekt bin. Ich mache mehr, als ich soll. Zweimal die Woche faste ich, gebe von allem den Zehnten und bin überhaupt ein Spitzenkerl. Und was kannst du froh sein, dass du mich hast? Dieser Pharisäer mag direkt vor der Tür des Heiligtums gestanden haben, aber er geht nicht hinein. Und er kann auch gar nicht hineingehen, weil seine ganze Frömmigkeit ein Drehen um sich selber ist. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Leute, die so auftreten, die haben ihren Ruhm schon gehabt. Sie wollen von Menschen Ruhm bekommen, den bekommen sie durch diese Reden. Es geht ihnen nicht um Gott. Es geht ihnen um das Drehen um sich selber. Es geht ihnen darum, dass sie selber der Maßstab ihrer Gerechtigkeit sind. Sie können nicht erkennen, was der Begriff Rechtfertigen eigentlich bedeutet. Im Deutschen ist das ja ein sehr praktisches Wort. Rechtfertigen heißt, da wird rechtfertig gemacht. Und dann gibt es wohl ein Recht Gottes, das fertig gemacht werden muss. Und als Pharisäer denkt man dann, ja, das Recht Gottes, das kann ich fertig machen, indem ich perfekt bin. Jesus sagt, dieser Pharisäer, der geht in sein Haus, ohne dass ihm auch nur im Geringsten das Recht Gottes fertig gemacht worden wäre. Er kann dazu nichts beitragen und er lehnt denjenigen ab, der für ihn das Recht Gottes fertig machen würde. Er lehnt den ab, der eigentliche Sinn der Opfer des alten Bundes ist, dass man diese Opfer nur bringt im Hinblick darauf, dass Gott einmal denjenigen schenken wird, der das wirklich gültige Opfer bringt und der in seinem Opfer der Schlange den Kopf zertritt und damit Sünde, Tod und Teufel zunichte macht und ihnen die Beute entreißt und das Recht Gottes fertig macht. Dieser geht in sein Haus, ohne dass er in seinem Leben irgendetwas hätte, das Gottes Recht für ihn fertig macht, das ihm weiterhilft, das ihm schon gar nicht hilft, wenn der Menschensohn wiederkommt. Der Menschensohn fragt, finde ich Glauben? Oder finde ich, dass du dich zum Maßstab deiner eigenen Frömmigkeit machst und meinst, damit kämst du in mein Reich? Dann erwähnt Jesus in seiner Geschichte noch diesen zweiten. Und ich glaube, Lukas war es ja erstens von der Verkündigung des Evangeliums her wichtig, diese Begebenheit von Jesus mit aufzunehmen, aber auch, weil er selbst sich darin sehen kann. Lukas war Heidenchrist. Er hatte mit dem Volk Gottes vorher nichts zu tun. Und ich weiß, wer von euch die Werke von Johann Sebastian Bach kennt, ich habe mal irgendwo gehört, in einer Stimme habe Bach jedes seiner Werke unterschrieben. Mit der Tonfolge B-A-C-H am Schluss. Und so scheint mir Lukas hier gewissermaßen so ein bisschen seine Unterschrift mit reingebracht zu haben, indem er bezeugt, auch mich erlöst er da. Dieser Zöllner sucht sich nämlich einen Platz, von dem der Apostel Paulus in Epheser 2 sagt, das ist der Platz der Heiden. Der Zöllner aber stand von ferne. Der Tempel war so aufgebaut, dass Heiden bis in den alleräußersten Vorhof noch durften. Und dann gab es eine Mauer, die war, glaube ich, 80 Zentimeter hoch und obendrauf war ein Zaun. Und durch das Tor dieses Zaunes durften bei Androhung von Todesstrafe nur Angehörige des jüdischen Volkes. Frauen blieben dann relativ bald dahinter stehen, die Männer gingen weiter bis auf den innersten Vorhof, direkt vor den Türen des Heiligtums. Und man konnte als Heide durch diesen Zaun sehen, wie vorne die Opfer gebracht wurden und die Gottesdienste gefeiert wurden. Aber durch den Zaun war man doch ausgeschlossen. Paulus sagt, Jesus Christus hat diesen Zaun abgerissen und hat aus den Fernen nahe gemacht und hat die Fernen zusammen mit den Nahen in das Heiligtum gebracht, direkt vor den Gnadenthron. Scheint mir so ein bisschen das persönliche Zeugnis des Lukas an dieser Stelle zu sein. Auch wie dieser Zöllner sich selbst erkennt im Lichte des Tempels, in dem er steht, dass er nicht mal Mut fassen kann, nach vorne auf das Heiligtum zu gucken, so wie er sich selber wahrnimmt, sich dabei büßend an die Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Darin stecken die zwei ganz entscheidenden, grundlegenden Erkenntnisse. Sein Platz ist da ganz hinten, ganz weit vom Heiligtum Gottes weg. Und die Entfernung dazwischen, die ist ihm wie ein tiefer Graben, über den er nicht rüberkommt. Das mittelhochdeutsche Wort für Graben lautet Sund. Daraus hat Luther das Wort Sünde gemacht. Dieser Zöllner sieht zwischen dem, wo ich stehe mit meinem Leben und dem Heiligtum Gottes, ist ein Sund, über den ich nicht komme. Ich bin durch mein Leben und ich bin von der Heiligkeit Gottes, symbolisiert durch diesen Zaun, ausgeschlossen davon, jemals in Gemeinschaft mit diesem Gott zu treten. Ich kann dazu nichts beitragen. Mein Platz muss auf meiner verlorenen Seite dieses tiefen Grabens bleiben, während der Platz des heiligen Gottes auf der anderen Seite ist. Und es gibt keine Brücke. dann beruft, ist Gnade. Gnade, die für ihn alles tut, Gnade, die von Seiten des heiligen Gottes aus die Brücke über den Sund baut, Gnade, die ihm den Weg schafft und die ihm dann auch noch den Weg führt hin zu diesem heiligen Gott, hinein in sein Heiligtum bis vor den Gnadenthron. Dieser Zöllner hat erkannt, wer er ist als Sünder, und er hatte erkannt, wer Gott wirklich ist. Das hatte der Pharisäer nicht erkannt. Der Zöllner hatte erkannt, dass Gott ein Vaterherz hat, an das man appellieren kann. Zuhörer Jesu hatten dazu eine lange Geschichte gehört, die finden wir in Kapitel 15, wofür das Herz dieses Vaters schlägt, wofür dieser Vater jeden Tag an die Wegkreuzung geht und guckt, ob sein Sohn aus der Verlorenheit nicht endlich kommt. An dieses Herz wendet der Zöllner sich mit dem Einzigen, was er hat, mit seinen leeren Händen und mit seiner ganzen Ohnmacht. Er wendet sich an dieses Herz mit dem Geständnis dessen, wer er ist, nichts anderes als ein Sünder, als einer, der für ewig in der Trennung von Gott sein müsste, aber eben als einer, der in Gottes Vaterherzen erkannt hat, dass man seine Gnade anrufen darf, weil diese Gnade in seinem Sohn Mensch geworden ist, das wirkliche Opfer gebracht hat und den Weg gebahnt hat. So weist Jesus hier natürlich auch direkt auf sich selber, aber er weist auch darauf, welche Haltung seine Zuhörer einnehmen müssen, sich selbst in seinem Licht sehen als die, die sie sind, als Sünder, aber auch Gott sehen als den, der er ist, nämlich einen Vater, an dessen Herz man anrufen kann, und Jesus sehen als den, der er ist, nämlich die in die Welt gekommene Gnade Gottes, den, der für diesen Zöllner in seiner Sünde das Recht Gottes fertig macht. Deswegen geht dieser gerechtfertigt in sein Haus. Obwohl er nichts hatte. Und dieses Nichts, das bringt er Gott. Und dieses Nichts nimmt der Sohn Gottes und macht daraus Gottes Recht fertig für diesen Sünder. Und macht ihn dadurch zu einem, der vor Gott mit fertigem Recht leben kann, als ein Gerechtfertigter durch das Opfer Jesu Christi. Das tut alleine die Gnade. Dazu gibt es exakt so viel Beitrag, wie dieser Zöllner aufbringen konnte, nämlich nur den Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich glaube, in unseren Kreisen muss man auch ein zweites nochmal deutlich nach vorne stellen. Die Frage, wann ist das denn mit dieser Gnade passiert? Ist das passiert, als ich schon auf dem richtigen Weg war? Ist das passiert, als ich auf dem richtigen Weg mal gestolpert bin? Oder wann war das mit der Gnade? Wann war das mit dem Herzen des Vaters, das ich anrufen kann? Paulus sagt in Römer 5, das war zu einer Zeit, als du A, in deiner Sünde tot warst. Deswegen bei dir von richtigem Weg oder auch nur annähernd richtiger Richtung überhaupt noch nicht die Rede gewesen sein konnte. Du hattest zu deinem Leben exakt so viel beizutragen, wie ein Toter dazu beiträgt, dass er wieder lebt. Die Gnade hat für dich alles getan, als du in deiner Sünde tot warst. Deswegen hast du da auch keine 5%. Und deswegen verlierst du auch nicht die Gnade, dadurch, dass du als begnadigter Sünder weiter lebst und deswegen in dieser Welt doch immer wieder mal in Situationen kommst, in denen du nicht als Gerechter leben kannst, aber als Gerechtfertigter weiterleben darfst und eingeladen bist zu dem, was Johannes sagt. Aus seiner Fülle nehmen wir Gnade über Gnade. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, die Gnade Gottes in Jesus Christus, die hat dich ergriffen, als du Feind Gottes warst. Du gehörtest nicht nur nicht zu seinem Volk, du warst mit deinem ganzen Leben genau gegen ihn. Du hast Feindschaft gegen Gott gelebt. Paulus sagt in Philipper 3, das war exakt das, was es mit meiner Gesetzesgerechtigkeit auf sich hatte. Ich habe Feindschaft gegen Gott gelebt. Und da hat Gott mich vor Damaskus vom Pferd geschmissen. Das war seine Gnade. Dass er mich zu Fall bringt, dass er mich zerbricht, dass er mir das Licht nimmt, was ich meine zu haben, und dass er mir dann sein Licht gibt. Dass er mich aus der Feindschaft in die Kindschaft holt. Das ist seine Gnade. Da hatte ich keinen Beitrag zu. Da habe ich bis heute keinen Beitrag zu. Und wo es mir nicht gelingt, da rutsche ich im Zählerstand nicht zurück auf 90%, sodass mir am Ende 10% fehlen, sondern da falle ich auf seine Gnade. Ein amerikanischer Liedermacher hat das im Deutschen übersetzt mal so ausgedrückt: Wenn ich stehe, dann lass mich auf dem Versprechen stehen, dass du mich durchträgst. Und wenn ich falle, dann lass mich auf die Gnade fallen, die mich ganz am Anfang zu dir gebracht hat. 100% Gnade, nicht 95. Gnade, als ich tot war, nicht als ich schon angefangen hatte zu leben. Gnade, als ich Feind war, nicht als ich schon in irgendwelchen Verhandlungen unterwegs war. Da war mir seine Gnade. Von da kommt mir seine Gnade. Und diese Gnade wird mir bleiben. Diese Gnade, die für mich alles getan hat und alles tut und alles tun wird. Ich sag diesen Vers, diesen Refrain nochmal. Wenn ich stehe, dann lass mich auf dem Versprechen stehen, dass du mich durchträgst. Und wenn ich falle, dann lass mich auf die Gnade fallen, die mich ganz am Anfang zu dir gebracht hat. Dieser ging mit fertig gemachtem Recht hinunter in sein Haus. Amen. Lass uns miteinander beten.